Ja, guten Morgen zusammen. Es ist ein spannendes Thema, denke ich. Es ist ja angeklungen, der Michael hat schon gesagt. Ist Gott gut oder ist Gott in Klammer vollkommen gut? Und mich hat jemand gefragt, wie kommst du denn immer zu diesen Predigtthemen? Und wie viele von euch wissen, ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe also relativ früh schon von Jesus gehört, viele biblische Geschichten gelesen und habe mich tatsächlich, worüber ich total dankbar bin, schon sehr früh für Jesus entscheiden dürfen. Und lebe also deswegen auch schon ein paar Jahre, eigentlich bin ich unterwegs mit Jesus. Und vielleicht das, was ich als Kind mich nicht so arg beschäftigt hat, hat mich in den letzten Jahren immer wieder mal zeitpunktweise tatsächlich dieses Thema aufgekommen. Ist Gott gut? Es hat mich vielleicht aus dem, was ich selber erlebt habe, deswegen beschäftigt oder auch aus Dingen, die ich gesehen habe von anderen Menschen. Ist Gott gut? Ist Gott vollkommen gut? Und als ich mich dann hingesetzt habe, das vorzubereiten, hatten wir ja heute gute Möglichkeiten, kurz mal ein paar Leute zu fragen zu dem Thema, was sie meinen. So habe ich ein paar Leute angeschrieben und habe gesagt, was fällt dir spontan ein zu dem Thema, Gott ist vollkommen in Klammer gut? Und ich habe auch relativ schnell Antworten gekriegt, bis auch von meiner Frau, die war nicht da. Aber die anderen drei, also sind alles Christen, muss ich dazu sagen, was haben sie gesagt? Ja, alle haben Ja gesagt, aber der Zusatz war ein bisschen unterschiedlich. Und ich muss auch dazu sagen, die Umstände, in denen die drei oder die Personen stehen, sind wirklich in sehr unterschiedlichen Lebensumständen. Von sehr turbulent und fast unfassbar vielleicht in manchen Sachen bis wunderbar. Und so war auch dieser Zusatz, der dazu kam, ein Stück weit. Ja, ja, Gott ist gut, vollkommen gut, aber, und das noch ein bisschen noch erläutert. Und wahrscheinlich, wenn ich euch fragen würde, würden die meisten von euch auch sagen, ist Gott gut, ist Gott vollkommen gut? Ja. Aber ganz ehrlich, wenn man zu manchen Lebensumständen sind, wird man vielleicht auch manchmal das nicht so eindeutig bejahen können oder so manches sehen. Und so kam ich zu diesem Thema und wir wollen mal schauen, was Jesus selber darüber sagt, ob er gut ist oder ob Gott gut ist. Und da gibt es eine Begebenheit in Markus 10, steht die unter anderem, Vers 17 und 18, das ist dieser Predigttext, oder von dem wir ausgehen möchten heute, um uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und da steht bei mir die Überschrift, der reiche Jüngling. Aber es geht mir gar nicht so sehr um die gesamte Geschichte, sondern nur um den Anfangsteil. Und da heißt, und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, also Jesus war auf dem Weg unterwegs, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also es kommt ein Mann zu Jesus, sagt, guter Meister. Und dieses Meister, dieser Begriff, das war eine Anrede, die hat Respekt ausgedrückt, die hat Hochachtung ausgedrückt, weil so wurden nur Schriftgelehrte oder eben die geistlichen Lehrer vom Volk Israel so angesprochen. Also da war Hochachtung mit drin in dieser Anrede und er fügt noch dieses Gut dazu oder guter Meister. Und eigentlich hätte es doch Jesus so stehen lassen können, aber er tut es nicht in dieser Situation, sondern er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Also niemand ist gut außer Gott. Und wenn wir über gut nachdenken, also das Vollkommen nimmt das dann ein bisschen raus, aber wenn man so über gut nachdenkt, also an meine Schulzeit zum Beispiel, dann war ein ganz guter oder cooler Spruch immer, 4 ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist eine 2. Ja? Und manche ergänzen das dann, 2 ist fast 1. Ja? Aber was ist gut im göttlichen Sinne, also nicht in dem schulischen Gut 4 bestehen Sinne, sondern was versteht Gott darunter, wenn was gut ist? Und da ist es im schulischen Noten wiederum gesehen, würde ich das so ungefähr formulieren, vollkommen perfekt, eins mit Sternchen. Das ist dieses Gut, was die Definition für gut ist bei Gott. Und so sagt auch Gott, es gibt keinen guten Menschen. Weder du noch ich. Auch wenn wir manchmal denken, ah, diese Person eigentlich so wie die lebt und so weiter, das ist doch super. Aber von der Grundsache her, es gibt keinen guten Menschen in Gottes Augen. Es gibt niemand außer Gott selber. Und ich glaube, dass Jesus auch sich selber gemeint hat. Er ist genauso gut. Ja? Aber nicht, wenn wir ihn als einen Meister oder Lehrer sehen, sondern nur dann, wenn wir ihn als Gott sehen. Und deswegen steckt hinter dieser Frage, ob Gott gut ist, immer: Ist Gott perfekt, ist er vollkommen und ist er ohne Fehler? Und vielleicht, wenn man das so genauer sagt, fällt uns die Antwort ein bisschen schwieriger. Ja, also es ist nicht nur das Gut bestehen, sondern es ist perfekt, vollkommen, ohne Fehler. Und ich bin da wirklich oder ich glaube, dass wenn wir das als Christen von ganzem Herzen in unseren verschiedenen Lebenssituationen sehen, erkennen und leben, dann ist es einer der weitreichendsten nach unserer Entscheidung für Jesus, oder hat es eine riesen Konsequenz und Auswirkung für unser alltägliches Leben. Oder einer der weitreichendsten sogar. Wenn wir in dem Bewusstsein leben, egal was heute, was morgen passiert, Gott weiß es, er ist gut und er möchte das Beste für mein Leben. Egal was passiert. Und wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es so ein paar Beispiele, wo ich sage, wenn ich ihr Leben anschaue, dann würde ich auch nicht darüber schreiben, bei denen lief alles leicht, sondern es war wesentlich schwieriger wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher wie mein Leben bisher. Aber die Männer mit ihren Höhen und Tiefen sind immer wieder an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, selbst in den schwierigsten Situationen, Gott ist gut letztendlich. David ist so ein Beispiel im Psalmen, der wirklich, wenn man diese Psalmen liest, diese Gebete, diese Lieder, man kommt wirklich auf viel Frust immer wieder vor. Aber er kommt immer wieder zu diesem Punkt, ja, ein Vers ist im Psalm 34, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl der auf ihn traut. Ja, und es kommt aus einer Situation raus, wo der David vorm Saul flüchten musste. Ja, und hat sich verrückt gestellt vor dem König. Und also ich muss sagen, obwohl er von Gott bereits gesalbt war, er hatte ja die Zusage, dass er König werden sollte. Ja, jetzt kam Verfolgung, der Saul wollte seinen Tod und so weiter. Die Umstände waren katastrophal, würde ich sagen. Und er sagt, schmeckt, also er schmecken, das ist ja was wir tatsächlich erleben, ja. Und seht, ja, das, was wir sehen, was wir aufnehmen, wie freundlich der Herr ist, wie gut Gott ist. Oder im Neuen Testament der Paulus, der wirklich viel erlitten hat, weil er für und mit Jesus unterwegs war, Schiffbruch, verschlagen worden, verspottet worden, saß im Gefängnis und er sagt, ganz bekannter Vers in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dass wirklich alles zu deinem, zu meinem Besten dient, ja, die ihn lieben. Das ist Gott. Und ich bin auf dieses, oder mir ist dieses Zitat wieder gekommen, manche von euch kennen diesen Film, Gott ist nicht tot. Das sind zwei Pastoren, das kommt immer wieder in diesem Film vor. Ich glaube, wir haben ihn auch hier mal gesehen, oder? Habt ihr einen Film? Weiß, Esther. Kann sein, ja. Also, kennt jemand den Film? Gott ist nicht tot? Ja, ein paar. Auf jeden Fall tun sich da zwei Pastoren unterhalten und der eine sagt dann immer, Gott ist gut, und der andere sagt, jetzt, dass ich es hier wortwörtlich wiedergebe beim Mund, immer und zu jeder Zeit. Ja, und da geht's Auto kaputt und da sagt der eine, Gott ist gut, immer und zu jeder Zeit. Und. Gott ist gut, immer und zu jeder Zeit. Und warum denke ich, dass das so eine riesen Auswirkung auf unser Leben hat als Christen, ist, dass wir anders durch das Leben gehen können. Jesus zum Beispiel, ja, in dem Boot auf dem See, die Jünger rackern sich ein ab, weil es stürmt und die denken, das Boot geht unter und sie müssen sterben und Jesus liegt in dem Boot und schläft. Gott kann uns, schenkt uns Gelassenheit, wenn wir 100%, wenn das in unserem Leben so verankert ist, dass Gott, es, unser Leben in seiner Hand ist, dass alles nur passiert, was er möchte und dass er gut ist, eben, dann können wir ruhig sein in Situationen, wo man menschlich gesehen sagt, das ist nicht normal. Deswegen glaube ich, dass dieses hundertprozentige Vertrauen in Gott, dass Gott gut ist, sehr, sehr große Auswirkungen hat. Und nicht nur gut sagen, sondern wirklich, dass es unser Leben widerspiegelt. Ja, wir glauben, dass Gott gut ist und wir das weitertragen zu anderen Menschen. Also Jesus sagt, niemand ist gut außer Gott. Und was passiert, wenn wir denn die Bibel tatsächlich richtig mal anfangen zu lesen? Und ich muss sagen, in den letzten paar Wochen oder ein paar Monaten, 2 bis 3 Monaten, habe ich die Bibel 2-mal durchgelesen. Kinderbibeln, muss man dazu sagen, mit meinen Kids. Die waren deutlich kürzer. Aber dennoch, wenn man diese Kinderbibeln durchliest, von vorne bis hinten, also ich wollte nicht damit ausdrücken, dass ich so viel gelesen habe, also bibelmäßig wie 2 Bibeln, aber wenn man das liest, ja, von vorne bis hinten, diese Kinderbibeln, dann kommt, zieht sich dieser rote Faden durch, von vorne bis hinten. Gott hat den Menschen geschaffen, hat die Welt gemacht und er hat ihn als sein Ebenbild geschaffen und sag mal, sein Bemühen war von Anfang an, wieder in diese Gemeinschaft zurückzukommen mit uns Menschen. Und also diese Liebe Gottes, ja, die bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern, ja, führt von der ersten bis zur letzten Zeile, zieht sich das wie ein roter Faden durch. Gott ist gut, immer und zu jeder Zeit. Aber, und ich möchte ganz ehrlich sein, ich habe auch oft schon die Bibel gelesen und habe mir gedacht, das ist jetzt richtig schwer. Das passt überhaupt nicht in meinem Bild von einem guten Gott, von einem perfekten, vollkommenen Gott. Nur vielleicht als kleines Beispiel. Wir lesen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wirklich gut mit den ganzen Tieren und so weiter, unglaublich, unfassbar. Ein paar Seiten später kommt die Geschichte mit der Arche Noah. Und wenn man das mal ein bisschen ins Detail durchdenkt, dann muss ich sagen, ich habe keine menschliche Erklärung dafür, wie Gott das so machen kann. Und sehe auch in den Details nicht, dass Gott gut ist. Nur um das mal so, dass man wirklich mal ein Beispiel vor Augen hat. Und so gibt es immer wieder Sachen in der Bibel, wo man sagen, kann ich nicht wirklich erklären. Oder es kommen Umstände in dein und mein Leben, wo man sagen, ich möchte es zwar, aber ich kann es nicht verstehen. Also ich möchte mit euch ein paar Sachen anschauen. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig, aber ich denke, das sind wesentliche Sachen, warum das uns schwerfällt zu sehen, dass Gott gut ist. Ich habe mal vier Sachen herausgegriffen, die ich mit euch betrachten möchte. Und zwar auch auf den ersten Seiten der Bibel steht es letztendlich, kommt es rein, nämlich Satan beziehungsweise der Teufel, der Widersacher, oder er hat viele Namen in der Bibel, hat ein Interesse, dass wir nicht glauben, dass Gott der gute Gott ist, der vollkommene Gott. Und gerade bei der Geschichte mit Adam und Eva kommt ja die Schlange in die Situation rein. Und er sagt nicht von vornherein, alles Quatsch, was da Gott sagt, sondern er macht es viel vorsichtiger, listiger, überlegter. Und er weiß, wie er in dem Fall die Eva ins Nachdenken oder erstmal ins Zweifeln bekommt. Bis hin, dass sie sich entschließt, okay, von dieser Frucht zu essen. Und auch wenn ich nicht in jeder Sache jetzt den Teufel sehen würde, so muss ich doch sagen, bin ich überzeugt davon, dass wenn wir an Gott glauben, Satan ein Rieseninteresse hat daran, dass unser Glaube zerstört wird. Oft gelingt es Satan dann, wenn wir alleine sind. Die Eva war da alleine. Jesus war alleine, als Satan zu ihm kam in die Wüste. Und vielleicht auch, wenn du allein bist. Und der sich in deine Gedanken rein einmal schleicht und erstmal vorsichtig hinterfragt. Und dieses Wackeln an dem Glauben, dass Gott gut ist, fängt an zu wackeln und es in Frage zu stellen. Und die Bibel sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 1. Petrus 5, Vers 8. Und ich bin mir sicher, als es in die Bibel auch geschrieben worden ist oder Gott uns das sagen wollte, diesen Vers, hat er nicht gemeint, die Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben, sondern die Menschen, die mit ihm leben. Da hat der Teufel, der Widersacher Gottes, ein Interesse dran, dass Glaube zerstört wird, dass Zweifel kommen, dass wir Gott lossagen, uns von Gott lossagen. Und, oder ein anderer Vers, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, sagt Jesus selber. Der Vater der Lüge, das drückt eigentlich, also vielleicht so der Erfinder der Lüge, können wir sagen. Also der Widersacher, der Teufel, Satan, hat ein Rieseninteresse, dass wir Zweifel daran haben, ob Gott gut ist. Das ist eine der Dinge, die ich da sehe. Ein weiteres ist, und das habe ich auch schon immer wieder in Predigten, sag ich mal, angesprochen, auf verschiedene Art und Weise, aber es kommt immer wieder zu diesem Punkt, Gottes Handeln übersteigt unser Verstehen. Und das heißt in Jesaja 55, Vers 8 und 9, auch wieder ein bekannter Vers, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 8 und 9. Gott sagt ganz klar in seinem Wort, seine Wege oder das, was er tut, übersteigt das, wie wir denken können. Und dieses Lied, wo wir ganz am Anfang gehört haben, Perfect in All of Your Ways, vor rund 10 Jahren war ich auf so einem evangelistischen Einsatz in Magdeburg. Und da war auch eine Band, ich meine, dass es dieses Lied war, oder der Text ging auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Aber wo auch so eine zentrale Aussage dieses Liedes, das sich auf die Bibel bezieht, ja, letztendlich von der Aussage her, perfect in all of your ways, perfekt in allen deinen Wegen. Und es war in den Tagen, wo ich dort war, wo viele kennen vielleicht noch der Steffen Schwarz, ja, seine Frau nach der Geburt ihres Kindes ist in eine Depression gefallen und hat sich das Leben genommen. Perfect in all of your ways. Und es hat mich nicht selber betroffen, oder ein Stück weit schon, weil ich den Steffen gut gekannt habe, ein Freund von mir ist. Weiß ich nicht. Da gibt es nichts zu verstehen. Für mich zumindest nicht. Es gibt nichts zu erklären, wirklich. Gottes Wege, Gottes Handeln übersteigt unser Verstehen. Und vielleicht sagen Nichtchristen, ha, das ist ja eine lahme Ausrede, immer wenn es zu dem Punkt kommt, wo man dann nicht mehr sowas erklären kann, ha ja, sich da hinzuflüchten, ha ja, Gott ist halt größer wie ich, das kann man nicht verstehen. Aber wir können vielleicht auch sagen, wie wäre denn das, wenn wir Gott immer verstehen würden? Wie klein wäre denn Gott? Jetzt kann es sein, dass du deutlich schlauer bist wie ich. Aber selbst dann würde ich sagen, ja, du bist trotzdem noch sehr begrenzt in deinem Denken. Und ich muss sagen, es wäre traurig, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich immer Gott verstehen würde. Weil dann hätte er ja gedanklich eigentlich, wäre auf meinem Level. Das wäre ein schwacher Gott, oder? Das ist so ähnlich, wie wenn ich mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter von mir aus auch noch, die noch nicht mal Zahlen kennt, wirklich, bei der ist immer alles 6 oder zurzeit ist jetzt noch die 4 dazugekommen. Alles ist 4, egal wie viel es ist. Wenn ich mit der anfangen würde, über Quadratwurzeln zu sprechen oder irgendwelche Gleichungen oder keine Ahnung was. Das ist ein ganz anderes Level. Und dieses Schwere, und das ist wahrscheinlich auch einer der schwersten Dinge da drin, dieses Akzeptieren, ich verstehe nicht alle seine Wege. Ich kann nicht alles begreifen, auch nicht tatsächlich, was in seinem Wort steht. Ich kann vielleicht immer mehr begreifen und manches sehe ich nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Aber diesen Anspruch, alles zu verstehen, was Gott tut, wenn wir den haben, dann werden wir stark ins Zweifeln kommen. Und wir wollen Gott so klein machen und auf unser Denken runterbringen. Und das wird nicht möglich sein. Eine dritte Sache, ja, würde ich mich auch mit dazu zählen, wo ich immer wieder so vielleicht nicht im Vordergrund steht, aber immer wieder so in kleinen Gedankengängen so das sehe, ist das Bild des strengen Vaters. Oder wir haben einerseits Jesus im Neuen Testament und auf der anderen Seite der Vater, der so mehr im Alten Testament mit Krieg und Sachen und Opfer und was alles mit dazugehört und Sachen dazukommen, wo wir schwer verstehen. Und er kommt uns unnahbarer vor, vielleicht streng, vielleicht als ein Aufpasser, als jemand, der draufhaut, wenn es nicht so passt. Oder keine Ahnung, wie dein Bild von Gott tatsächlich ist. Aber Jesus selber sagt, was sagt er? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Also dieses Bild von dem Vater, das falsch ist. Von Gott, dem Vater, wo vielleicht... ja, in unserem Leben aufgewachsen ist, aber nichts eigentlich mit der Realität zu tun hat, wie Gott sich vorstellt in der Bibel. Und das vierte und somit letzte, was ich hier anführen möchte, ist eigentlich auch was, muss ich sagen, wo ich glaube, tatsächlich in unserer Zeit immer brisanter und wichtiger wird. Und zwar, dass Gottes Maßstäbe und unsere Werte nicht übereinstimmen. Und was meine ich damit? Unsere Werte von unserer Gesellschaft würden wir grundsätzlich sagen, die sind christlich geprägt. Oder unsere Werte und unsere Gesetze tun letztendlich auf dem Christentum basieren und sind dadurch auch christlich geprägt. Und diese Werte, die wir haben als Menschen, die, so sagt, ist ein Zitat aus dem Wörterbuch praktisch über Wertevorstellung. Das tut in uns bewirken, aus bevorzugten Werten und Normen entstehen Denkmuster, Glaubenssätze und Handlungsmuster. Also diese Werte, die uns gesellschaftlich prägen einerseits, die uns durch Glaubenssachen, das wir vielleicht hier hören, Kinderstunde, Jugendgruppen, Hauskreis, was wir da hören, tut uns prägen. Aber auch unsere Erfahrungen, die prägen uns und dadurch entstehen Werte in unserem, ja, wie wir Maßstäbe letztendlich, wie wir Dinge bewerten. Und die sind sehr unterschiedlich. Das ist auch bei uns, obwohl wir in eine Gemeinde vielleicht gehen, sind die sehr, sehr unterschiedlich zu unterschiedlichsten Themen. Aber von der Tendenz her würde ich sagen, die Werte Gottes, die Werte der Bibel gehen mit unserer Zeit immer weiter weg von unseren Werten, unserer Gesellschaft. Und ich muss sagen, wir können uns da tatsächlich nicht so ganz entziehen als Christen, auch von uns. Ich glaube, dass diese Werte uns auch immer mehr gefangen nehmen und unser Denken verändern. Und auch wenn wir uns das wünschen, wenn wir die Bibel aufschlagen und dieses Buch, Gottes Wort, neutral zu lesen, werteneutral, so wird unsere Vergangenheit, das, was uns prägt, wir werden es immer mit diesen Augen ein Stück weit auch lesen. Das ist nicht auszublenden. Und was meine ich damit? Ich hab ein paar Beispiele genannt und ohne jetzt darauf näher einzugehen, ist mir das immer bewusster geworden. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, ja, obwohl wir sagen, ja, christliches Abendland, christliche Werte, wir sind eigentlich schon ganz in vielen Lebensbereichen ist unsere Gesellschaft oder auch wir als Christen schon ganz schön weit weg von denen, was eigentlich von den Werten, wo wir in der Bibel lesen. Grundsätzlich so mal eine Annahme aus unserer heutigen Zeit, das ist die menschliche Natur. Ja? Was sagt die Bibel? Was sagt Gott zu der menschlichen Natur? Benni, du bist in der ersten Reihe, da sitzen die Musterschüler. Oh nein! Also gut, ich sag's. Die menschliche Natur, ja, was sagt die Gesellschaft im Grunde genommen und was sagt Gott dazu? Was sagt die Bibel? Ja, die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Wir gehen davon, oder die Gesellschaft würde ich sagen, oder dieses Denken, ja, der Mensch ist von Grund auf mal gut. Ja, jetzt kann man das so sehr allgemein. Was sagt die Bibel zum Thema Lüge? Was ist so gesellschaftlich akzeptiert? Lüge? Du sollst nicht lügen. Sagt die Bibel, sagt Gott. Gesellschaftlich, eine Notlüge sowieso, was auch immer das sein mag, aber Notlügen sind immer akzeptiert. Oder auch Lügen ist eigentlich so gesellschaftsfähig geworden. Wir haben mal als Team bei uns, in unserem Ausbilderteam, haben wir mal über solche verschiedenen Werte, was unsere Werte so sind, darüber gesprochen, war hochinteressant. Ja. Und da ging es unter anderem auch um das Thema Lügen, Wahrheit sagen, am Telefon zum Beispiel. Ja, Kollege ist nicht da, ist gerade in einer Besprechung. Sitzt aber mir gegenüber. Anderes Sache, töten. Was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Du sollst nicht töten. Psalm 139, ein Menschenleben fängt im Mutterleib an. Ja, lest den Psalm mal. Oder viele kennen von euch ja. Abtreibung, ja, töten würde ich sagen, so allgemein, ja, ist immer noch was Schlechtes. Vielleicht nicht ganz so schlecht wie Steuern hinterziehen, aber grundsätzlich schlecht. Bisschen provokativ ausgedrückt. Aber Abtreibung, eigentlich gesellschaftsfähig. Ich habe mal gelesen, Jahr 2019, 101.000 Kinder in Deutschland, nur in Deutschland. Abgetrieben worden. Ja. Das macht ungefähr 11 bis 12 in der Stunde. Das heißt, während wir uns hier treffen, durchschnittlich so anderthalb Stunden, sind es knapp 20 Kinder, wo abgetrieben werden. Tiere. Ja, wenn wir in die Natur gehen erstmal, Natur, Schöpfung, Gottes Schöpfung, wahren, bewahren. Wenn wir rausschauen, ich habe es gestern mit meinem Nachbar drüber gehabt, wir zerstören in einem immensen Stil gerade eigentlich gefühlt alles. Die Wälder, die Meere, was ist sonst noch da? Die Tierewelt. In einem wahnsinnigen Stil. Und warum? Letztendlich, wenn wir es betrachten, es geht um Profit und um Geld. Oder Tiere. Ja? Was sagt Gott dazu? Zu Tieren? Und da muss ich sagen, habe ich zwei ganz unterschiedliche Sachen, wo ich auch bei uns in der Gesellschaft eigentlich sehe. Ja? Einerseits bei uns in der Gesellschaft, ja, diese Massentierhaltung und mit allem, was da dazugehört, wo krass ist, ist ja auch sehr in den Medien gerade. Auf der anderen Seite dieses extreme Tiere sind uns Menschen gleich. Ja, wir sind nur eine andere Form von einem Tier. Oder ja, nicht mal unbedingt eine bessere, wir sind eigentlich eine schlechtere sogar, hört man immer wieder Leute sagen. Ja, andere Form vom Tier. Sieht man eigentlich auch daran, ja, in Deutschland, ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen jetzt gefunden, aber im Jahr 2013, das galt so als das Spendenjahr Nummer 1 bis dahin, was Spenden anbetroffen hat, also es war sogar höher wie damals, wo der Tsunami war. Und da war das Spendenaufkommen in Deutschland von Privatleuten ungefähr 4,7 Milliarden Euro. Im Gegenzug dazu sind für Hunde in Deutschland 4,5 Milliarden ausgegeben worden. Oder für unsere Haustiere allgemein, ja, über 9 Milliarden. Und das ist jetzt provokativ und vielleicht trete ich da einem jemand auf die Füße. Aber ich sag mal, für uns ist es schlimmer, wenn unsere Katze, unser Hund stirbt, wie der Nachbar, der ohne Jesus verloren ist und stirbt. Für Jesus, wenn wir in die Bibel schauen und seine Maßstäbe sehen, ja, in dieser einen Geschichte, wo dieser Besessene ist, da lässt Jesus 2000 Schweine in den Abgrund reinrennen und ertrinken. Für einen Menschen. Und wir lesen nichts in der Bibel darüber, dass ein Tier die gleiche Höhe oder das gleiche Lebewesen ist in Gottes Sinn wie der Mensch. Kindererziehung, ja, sehr heißes Thema und auch über diese Predigt hat gesagt, man muss da aber schon behutsam vorgehen. Aber ich wollte es trotzdem ansprechen. Kindererziehung. Ich habe ein bisschen im Internet dazu gelesen, es ist echt der Wahnsinn, was man da liest. Und auch hier, denke ich, sind wir sehr unterschiedlicher Meinung, vielleicht zu dem einen oder anderen Thema, aber grundsätzlich sagt Gott, eine Erziehung geht einher mit auch nur mit Strafen. Um das jetzt mal ganz allgemein zu halten. Wie die Strafen aber aussehen mögen. Bei uns, das Kind soll doch eigentlich so, darf doch machen und tun und lassen, was es will. Bei vielen zumindest. Ja. Eine Arbeitskollegin, nur als Beispiel, weil wir sagen, das ist doch ganz, das stimmt doch nicht so, dass es so bei uns verbreitet ist, hat ein Auto geparkt, wohnt dort und da ist eine Nachbarin und die hat ein Kleinkind und letztendlich hat das Kleinkind beim Türaufmachen ihre Tür gegen, also ihr Auto gehauen. Ja. Und da ist es mal passiert und dann sind sie darüber so ins Sprechen gekommen und dann sagt die Nachbarin zu ihr, ja, das Kind, wenn sie parkt, ja, möchte immer gleich raus. Ja, und deswegen kann sie keine Kindersicherung reinmachen in die Tür. Und das wird also noch öfters passieren, dass das Kind seine Tür gegen das andere Auto, also gegen, in dem Fall meiner Kollegin, ihr Auto dagegen haut. Da frage ich sich, weiß ich nicht. Also dem Kind vielleicht zu sagen, dass es nicht gut ist, kam da in keiner Silbe vor. Also man da keine Regeln mehr für oder wenig Regeln oder sehr, sehr wenig Regeln für Kinder. Oder Rolle Mann und Frau, auch ein heißes Thema. Gott sagt, was sagt er? Gleichwertig, aber unterschiedliche Rollen. Wir in unserer Gesellschaft gehen den Weg gleich. Ja. Deswegen ist es auch egal, ob Frau und Frau heiraten, Mann und Mann. Alles egal, ob die Kinder adoptieren oder nicht. Alles egal. Ist gleich. Und genau, da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema Beziehung, Sexualität. Was sagt die Bibel zu dem Thema Ehe, Mann und Frau. Was sagt so die Gesellschaft oder wo gehen wir ganz stark hin? Egal, solange sie sich lieben, ist doch alles super. Sexualität gehört in die Ehe. Mit meiner Frau, beziehungsweise meinem Mann, dementsprechend. Sexualität, kein Rahmen. Ja, solange es jetzt niemand ganz schlimm schadet, kann man alles machen. Und, wenn ich da weitergehe, in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft spricht die Bibel tatsächlich, beziehungsweise, und ich ergänze es eigentlich immer, weil ich oft von der Bibel spreche, es ist Gott letztendlich, Gottes Wort, eine andere Werte aus, wie die wie wir in unserer Gesellschaft finden. Und ich muss sagen, ja, wir kennen vielleicht jetzt in bestimmten Themen, wo ich jetzt angesprochen habe, den Wandel. Unsere Kinder kennen diesen Wandel nicht mehr. Die wachsen von Grund auf mit diesen Werten, mit diesen veränderten Werten. Und das ist fern von ihnen. Manche Denkweisen, die wir in der Bibel finden. Manche Werte, manche Maßstäbe Gottes. Und gerade diese Werte, und ich habe so ein Beispiel, das möchte ich euch zeigen mit meinen beiden Händen. Vielleicht wollt ihr es auch mal ausprobieren, hier jetzt direkt oder auch daheim. Ich nehme meine zwei Hände und das sind die Maßstäbe, die Werte Gottes. Und das sind meine persönlichen Werte und Maßstäbe, wie ich sie lebe. Also man muss schon die Hände dann in die gleiche Richtung nehmen, ja. Und wenn ich jetzt diese Hände aufeinander lege und da von vorne drauf schaue, dann sehe ich zunächst mal eine Hand. Und das Interessante ist, und das kann man jetzt einfach bildlich mal nehmen, wenn ich diese Hand, die ich wegnehme, obwohl sie trotzdem noch die Hand bleibt, sobald ich mich entferne, sehe ich plötzlich was ganz anderes. Ja? Eine Hand mit 10 Fingern oder sowas. Und klar kann man das jetzt wieder biologisch und alles erklären, das soll ja nur was veranschaulichen. Und zwar möchte ich damit veranschaulichen, je weiter wir uns von Gott wegbegeben mit unseren Werten, desto mehr schauen wir durch unsere Wertewelt, schauen wir auf Gottes Werte und verstehen vieles nicht mehr. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, ja, warum wir vielleicht Gott nicht unbedingt als komplett gut oder vollkommen gut sehen in der Bibel. Dass Gott gut ist, immer und zu jeder Zeit. Und ich möchte noch ein paar, ich sage jetzt mal so, vielleicht praktische Tipps geben, wie wir lernen dürfen oder uns darin üben können, das mehr und mehr zu sehen. Warum es erstrebenswert ist, habe ich ja schon gesagt. Ja, weil es einen riesen Unterschied macht in unserem Leben als Christ. Was können wir also machen, wenn wir Gott mehr und mehr als diesen guten, vollkommenen Gott, ja, nicht nur an ihn, ja, wir glauben dran, sondern dass es wirklich in unser Leben reinsinkt. Und dass wir in den Situationen, in den schweren Situationen auch nicht anfangen zu zweifeln oder wenig Zweifel haben, dass Gott tatsächlich dieser gute, vollkommene Gott ist. Und eins davon ist, Jesus betrachten, unser Bild erneuern. Wer mich sieht, das habe ich vorher angesprochen, Johannes 14, Vers 9, der sieht den Vater. Vielleicht müssen wir anfangen, du und ich, in dem einen oder anderen Bereich unser Bild von Gott wieder zu überdenken. Die Bibel zu lesen, das Neue Testament, Jesus zu studieren und zu sehen, so ist Jesus und genau so ist auch Gott selber, der Vater. Also Jesus auf Gott, den Vater, zu projizieren und vielleicht unser falsches Gedankengut ja mit Neuem zu füllen. Er heißt in Kolosser 1, Vers 15, er, Jesus in dem Fall, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Es ist wirklich das Problem, keiner von uns, nehmen wir an, hat Gott bisher gesehen. Aber Jesus ist, auch Jesus wahrscheinlich nicht, aber damals haben Menschen Jesus gesehen und beschreiben ihn in der Bibel, wie er war. Und so ist Gott sichtbar geworden für uns Menschen. Und wir können dieses Bild von Jesus auf Gott projizieren. Römer 12, Vers 2, und das ist die zweite Erneuerung unseres Sinnes, und das möchte ich in Bezug auf unsere Werte, in unsere eigenen Werte nehmen. Es ist notwendig, dass wir immer und immer wieder in die Bibel reinschauen und unsere Werte abgleichen mit Gottes Werten. Wie nahe sind wir eigentlich an dem dran, was denn Gottes Werte sind? Und er heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja. In Gottes Wort uns immer wieder zu schauen, was möchte denn Gott für unser Leben? Was sind seine Maßstäbe, Werte für uns? Und das abzugleichen. Und tatsächlich uns wertemäßig gesehen wieder zu Gott hin bewegen. Weil er die Maßstäbe setzt. Wenn ich Gott mit meinen Maßstäben anschaue, das führt dazu, dass ich vieles dann nicht mehr verstehen kann. Unter anderem zusätzlich noch. Ja. Ein Punkt, ja, eigentlich das Gegenteil von dem, was ich oder mit das, was ich vorher schon gesagt habe, sich damit begnügen lernen, nicht jedes Handeln von Gott zu verstehen. Und da muss ich sagen, ja, wie geht denn das? Oder wie kann man das überhaupt lernen? Ja, weil letztendlich läuft es immer darauf raus, dass ich vertrauen muss oder glauben muss. Und nächste Woche wird es auch nochmal um Glauben gehen. Ich denke, da wird der Waldemar einiges sagen dazu. Aber ja, wie ist es, wenn ich nicht so wirklich glauben kann mehr? Aber da ist, finde ich, auch der David ein Beispiel dafür, der in seiner Not wirklich vor Gott sein Herz ausgeschüttet hat, und wir dürfen Gott auch in Situationen anklagen, wenn wir sagen, wir verstehen das nicht. Und indem wir unser Herz vor Gott ausschütten und es mit ihm besprechen, werden wir sehen, dass wir immer wieder auch zu dem Punkt kommen, ja, letztendlich ist doch, wenn wir in unser Leben zurückschauen, ist doch Gott der, der uns durchgetragen hat, dem wir vertrauen dürfen. Also wirklich auch dieses sich begnügen, dass Gottes Handeln und sein Tun, was passiert in der Welt, in unserem eigenen Leben, dass wir es nicht unbedingt verstehen brauchen, sondern zu sagen, okay, Gott, wir vertrauen dir. Und das finde ich eigentlich in diesem Film ganz gut, ja, dieses gegenseitige Erinnern. Ja, Gott ist gut, immer und zu jeder Zeit. Letztendlich viele der Sachen, wo Feste aus der jüdischen Tradition raus waren, Erinnerungsfeste, zurückzuschauen und zu sehen, da hat Gott uns durchgeführt, da hat Gott uns durchgetragen. Und wenn wir manchmal an Punkten in unserem Leben stehen, wo wir bloß noch auf Sicht fahren oder so in uns selber verwickelt, da hilft es, wenn wir unseren Blick mal heben. Vielleicht zurückschauen und sehen, da hat Gott uns doch durchgetragen. Da hat doch Gott in der Vergangenheit, in der Geschichte Wunder getan, in meinem Leben Wunder getan. Oder vielleicht auch diesen Freund zu haben, der uns wieder sagt, hey, Gott ist gut. Immer und zu jeder Zeit. Und das ist dieses Ziel. Und ich habe das hochgesteckt für die Predigt. Das ist das, was ich uns wünsche für dein und mein Leben. Dass es nicht nur so ein, ja, Gott ist gut ist, sondern dass es wirklich sichtbar wird in unserem Leben als Christ. Dass wir das ein Zeugnis davon sind, dass Gott gut ist, dass wir das anderen Menschen weitertragen, wenn wir das glauben. Und dafür möchte ich noch beten. Ja. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Und das ist wirklich so eine interessante oder schon schwierige Frage auch. Und es ist verhältnismäßig leicht darüber nachzudenken und so weiter, wenn es uns gut geht. Aber wie viel schwerer ist es, wenn wir in Umständen sind, die uns so zu schaffen machen, dass wir keinen Ausweg wissen. Und dann einfach wieder zu dir zu kommen, zu lernen, Vater, wir wollen dir vertrauen und wir sagen, du bist gut, vollkommen gut. Du bist ohne Fehler. Und ich wünsche dir, dass wir das schaffen, oder was heißt schaffen, mit deiner Hilfe, dass wir Menschen werden, die das verkörpern, dass du gut bist. Dass wenn morgen unser Auto kaputt geht, dass wir sagen, du bist gut. Dass wenn morgen jemand krank wird in unserer Familie, nicht leichtfertig, aber sagen können, Gott, du bist gut. Wenn wir Menschen verlieren und deine Wege nicht verstehen, zu sagen, Gott, du bist gut. Und da bitte ich dich um deine Hilfe, weil menschlich ist es nicht. Und wir können es nicht. Und da bitte ich dich um Kraft, um deinen Geist in unserem Leben, dass es möglich ist und dass du groß gemacht wirst in unserem Umfeld. Und dass wir einen Unterschied machen, auch mit den Werten, die wir leben. Dass du uns Kraft schenkst, deine Werte hier zu leben in einer Gesellschaft, die von dir wegdriftet. Manchmal schnell, manchmal vielleicht langsam und unmerklich. Danke, Vater, für dein Wort, das uns immer wieder Orientierung gibt. Und möchte ich bitten, dass du immer wieder dadurch auch zu uns sprichst und durch andere Menschen und durch alle die Möglichkeiten, die du hast. Amen.